Digitaler Humanismus in der Praxis. Ein Podcast der MSG Plaud AG, einer führenden IT-Beratungsgruppe, die auf das Menschliche im Digitalen achtet. Vorstand und CEO Dr. Georg Krause ist Host des Podcasts. Thema heute: Protecting What Matters, Verantwortung für Daten und Sicherheit oder wie setzt die Vienna Insurance Group die Prinzipien des digitalen Humanismus täglich um? Ein Gespräch mit Magister Gerhard Lahner, Vorstand der Vienna Insurance Group.
Lieber Gerhard, danke, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast.
Sehr gern.
Fangen wir mit einer ganz kurzen Vorstellung deiner Person an. Deine Rolle, Name kurz für unsere Zuhörer.
Danke, Gerhard Lahner, COO der Vienna Insurance Group, in dieser Funktion seit Beginn 2020. In der Gesamtgruppe seit 2002 in verschiedenen Funktionen in Zentral- und Osteuropa tätig gewesen, davon über 15 Jahre im Ausland, in verschiedenen Ländern wie Bulgarien, Tschechien, Rumänien, Österreich, Italien, whatever it takes sozusagen.
Sehr gut. Viele Perspektiven, auch aus anderen Ländern, das ist gerade für so ein Thema natürlich immer auch spannend. Und daher steigen wir gleich ein ins Zentrum. Was verstehst du denn unter digitalen Humanismus?
Ja, danke. Das Menschlichsein und digital in einer Wortverbindung ist ja eigentlich eine sehr spannende Herausforderung. Und was ich darunter verstehe, ist, dass wir die Möglichkeiten der Digitalisierung, die ja sind wie ein Werkzeug, mit Menschlichkeit versehen. Das halte ich für essentiell, weil letzten Endes ist es ja das eigene Werteverständnis, das eigene Wertebild, das bestimmt, wie man Werkzeuge verwendet. Mein Beispiel aus ganz anderen Segmenten, der Hammer. Also mit dem Hammer kann man zwei Dinge tun. Das eine ist, man kann Nägel in die Wand einschlagen und schöne Bilder aufhängen und die menschlichen Genüsse sozusagen konsumieren. Man kann aber auch mit einem Hammer böswillig Dinge zerstören. Man kann Mitmenschen damit Schmerzen zufügen. Und der einzige Unterschied ist nicht der Hammer, sondern ist das Werteverständnis derer oder dessen, die das Werkzeug verwenden. Und das ist, glaube ich, sehr essentiell, auch wenn es um das Thema Digitalisierung geht.
Das ist ein sehr schöner Vergleich, gefällt mir persönlich sehr gut. Die Frage ist, wie habt ihr dieses Thema denn bei euch in der Firma? Ihr seid ja eine Riesenorganisation, eine der größten Versicherungen in der Region. Und wie lebt ihr das? Ist das bei euch auch ein Begriff? Ist das bewusst im Bewusstsein? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen Einblick geben.
Als Begriff wird es nicht gelebt. Das wäre zu wahrscheinlich auch wissenschaftlich eine Spur weit. In unserer DNA würde sich das nicht so explizit finden. Was sich aber findet ist, und da möchte ich schon darauf reflektieren, dass die VIG ja vom Wiener Städtischen Versicherungsverein herrührt, der nächstes Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert. Und hier ist gerade, wenn man das soziale Engagement angeht, natürlich auch die Wurzel für Versicherungswirtschaft zu finden. Versicherungswirtschaft hat ja eine soziale Funktion, letzten Endes finanzielle Schäden zu mindern, im Falle, dass sie eintreten. Das muss uns auch immer wieder bewusst sein. Versicherung kann nie den menschlichen Schaden in irgendeiner Form gut machen, aber wir können einerseits den finanziellen Schaden abdecken, dafür sind wir da. Und das Zweite ist, zu versuchen, das Ganze so unbürokratisch wie möglich zu machen. Und ich glaube, da schlägt die Digitalisierung durchaus sehr intensiv zu, im positiven Sinne. Und so sehen wir das auch. Das heißt, wir leben digitalen Humanismus nicht explizit, aber implizit einerseits in unserem Geschäftsmodell und andererseits natürlich auf den einen oder anderen Ecken, wo wir wahrscheinlich im Rahmen des Podcasts noch vorbeikommen werden.
Sehr gut. Ihr seid ja offenbar prädestiniert für das Thema, digitaler Humanismus mit 200 Jahre Geschichte.
Ja. Also ich sage auch immer, wenn es um das Thema Startup geht, ja, also wir hatten schon 200 Jahre die Chance, nicht erfolgreich zu sein. Nicht, dass wir keine Nichterfolge hatten, ja, aber in Summe war es offensichtlich mehr erfolgreich als unerfolgreich. Ja. Und das ist schon faszinierend. Aber es geht wirklich auch, weil der Haupteigentümer als Verein ja immer noch existiert und auch die Tätigkeiten laut seinen Statuten sich darauf konzentrieren, gerade im sozialen Umfeld die VIG weiter zu unterstützen, lebt das quasi in unserem tagtäglichen Tun, aber implizit und nicht explizit.
Ich meine, die Situation, dass ihr das nicht so benennt, aber viel in die Richtung tut, ist eine, die wir in Österreich im Rahmen unserer bisherigen Gespräche immer wieder auch vorfinden. Mhm. Das ist nicht ganz untypisch. Und daher würde ich vorschlagen, Ziel des Podcasts ist ja auch, anderen auch Ideen zu geben, was kann man denn in diese Richtung tun? Vielleicht steigen wir da auch gleich ein. Was tut ihr denn schon, was in diese Richtung geht, die man unter dem Begriff digitalen Humanismus sozusagen als Dach auch zusammenfassen könnte? Kannst du uns da ein bisschen Beispiele geben?
Mhm. Es wird konkretere Beispiele geben. Es wird da aber auch Beispiele geben, die sich aus unserer Vision und letzten Endes dann aus der Strategie ableiten. Und wenn ich da mal beginnen darf, ja, dann ist Teil der Wertschöpfungskette einer Versicherung sind letzten Endes drei Teile. Das eine ist der Vertrieb der Produkte, das zweite ist sozusagen das ganze Pricing, die Entwicklung der Produkte und das dritte ist dann der Schaden. Und gerade im Vertrieb ist es bei uns so, dass wir sehr davon überzeugt sind, dass die Digitalisierung insofern eine Rolle spielen wird, als wir Produkte, die hochkomplex sind, unseren Kunden leichter näher bringen. Leichter näher bringen heißt für uns nicht automatisch direkt verkauft. Es gibt Produkte, die sind dafür auch geeignet, wie eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Aber die meisten Versicherungsprodukte sind hochkomplex. Und da kommt das ins Spiel, was wir sagen, wir gehen davon aus, dass in unserem Vertriebsmodell der hybride Vertrieb eine immer wichtigere Rolle spielt. Das heißt, letzten Endes, wenn es um Vertrauensfragen geht und Versicherung ist Vertrauensfrage, die verkürzt so funktioniert, ich als Kunde gebe das Geld der Versicherung und vertraue darauf, dass im Falle eines Schadens die Versicherung diesen deckt, ja, dass bei diesen Vertrauensfragen der persönliche Kontakt mit dem Vertrieb, ja, und damit mit einem menschlichen Individuum sehr große Rolle spielt, vor allem je komplexer die Produkte werden, wenn es um Lebensversicherung, um Krankenversicherung geht, um Unfallversicherungen, wenn es um meine Familie geht. Und deshalb ist für uns hier in diesem konkreten Fall sehr wichtig, dass die digitale Unterstützung unserer Vertriebsapparate, sei es nun eigener Außendienst, sei es die Maklerschaft, seien es andere Third Parties wie unser Bankpartner, von uns digital so gut unterstützt werden, dass sie die Fragen der Kunden bestmöglich beantworten können. Da gibt es Learnings daraus, Beispiel Chatbots oder so, die wir an sich für den Endkunden entwickelt haben. Letzten Endes haben wir eines gelernt, ein Chatbot funktioniert viel besser mit bereits Wissenden. Das heißt, wir verwenden derzeit Chatbots mehr in Richtung Maklervertrieb, weil die Fragen einfach viel konkreter sind und damit die Antworten wesentlich besser einzuordnen sind als von einem, wenn ich das so sagen darf, unbedarften Unwissenden, der sehr breit in der Gegend herumfragt, ja, wahrscheinlich sonst im Internet stöbert. Ja. Dafür sind Chatbots nach unserer Erfahrung nicht geeignet aktuell für den Endkunden, sondern vielmehr für den Wissenden oder Halbwissenden. Also für einen halbwissenden Endkunden auch, aber wir konzentrieren uns hier eher auf Vertriebsunterstützung.
Das tangiert ja ganz viele Themen schon aus dem digitalen Humanismus, allein das Beispiel, was du jetzt genannt hast. Weil das eine ist, was ihr damit natürlich erreicht, ist, dass die Endverantwortung für die Beratung, für den Abschluss gegenüber dem Kunden immer bei einem Menschen bleibt, nämlich bei einem Makler in dem
ganz
Fall
wichtig.
Oder einem Vertriebsmitarbeiter. Das zweite ist, was es implizit ist, du hast gesagt, leichter näher bringen. Das heißt, hier auch Leuten mit unterschiedlichen Vorwissen, Bildungsstand etc. Produkte so erklären, dass sie bewusst sich dafür oder dagegen auch entscheiden können, oder? Das heißt, diese beiden Dinge sind da euer Ziel auch in dem Bereich.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Okay. Jawohl.
Sehr schön. Na, das sind ausgezeichnete Beispiele für die Umsetzung. Ja.
Wenn wir dann vielleicht auf den zweiten Teil der Wertschöpfungskette schauen, das Pricing. Und da merken wir, dass ein aktueller Megatrend, nämlich die Individualisierung, ja, dem Versicherungsgedanken sehr entgegenspricht. Ja. Warum? Weil die Versicherung funktioniert ja so, dass durch das Gesetz der großen Zahl ein Ausgleich, ein Risikoausgleich stattfindet. Ja, also das Einzelrisiko eines einzelnen Menschen ist kaum versicherbar. Es gibt gewisse Ausnahmen. Das heißt, was spannend ist, ist durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten der genaueren Datenerfassung und Datenerhebung und Verarbeitung letzten Endes es zu schaffen, dass man in Summe, im Durchschnitt für die gesamte Versicherungsgemeinschaft die Preise herunterbekommt. Das heißt aber nicht automatisch für den Einzelnen individuell.
Optimiert für den Einzelnen.
Genau. Also optimiert für den Einzelnen funktioniert immer nur zu Lasten der Versicherungsgemeinschaft. Und das wäre entgegen dem Gedanken der Solidarität, der ja wiederum für uns, und das ist sonst so die Leitlinien, die wir uns geben, ohne Solidarität gibt es keine Versicherung. Ja, und ich glaube, das auch erklären zu können, ja, ist ganz wichtig. Und auch dafür sind letzten Endes unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder unsere Vertriebspartner da. Ja. Also das heißt, das Pricing hat dort, und da hat ja auch die Europäische Union, aber der eine oder andere Gesetzgeber schon eingewirkt, ja, dass man gewisse Dinge in Pricings nicht mehr berücksichtigen darf, wie Geschlecht, gibt es aber auch natürlich anderes. Und da sehen wir natürlich, dass das wirkt jetzt gewissen Kräften entgegen. Ja, einerseits, dass man individuell jetzt ein Pricing machen kann, wo diese Faktoren vielleicht wirklich einen riesigen Unterschied machen. Und ich halte es absolut für gerechtfertigt, dass man das outscoped. Wenn man aber alles outscoped, ja, dann kann man nur mehr die Gesamtgemeinschaft versichern. Ja, und dann ist es wiederum eine Staatsaufgabe und keine privatwirtschaftliche Aufgabe. Ja. Also das ist schon spannend für uns, wo da die Einschränkungen erfolgen, ja, auch vom Gesetzgeber, und wo wir auch für uns die Grenzen sehen. Ein typisches Beispiel, wir alle kennen das, es hat mit Digitalisierung nichts zu tun, aber es gab mal so, ich würde mal sagen, vor 15, 20 Jahren war es durchaus schwierig, als unter 25-Jähriger sein Auto in Österreich zu versichern, weil die Preise so hoch waren oder, wenn man sagt, kein Versicherer wollte diese Klientel bedienen. Ne? Und das wäre klarer Ausschluss einer ganzen Klientel. Ja?
Ich meine, das ist eine sehr spannende Frage, wenn ich da ein bisschen tiefer bohren darf, weil das ist ja auch die Frage der Grenzziehung. Ja? Weil natürlich ein betriebswirtschaftlich denkendes Unternehmen, und das ist natürlich jede Versicherung im Kern, versucht natürlich, ihre Ertragskostensituation zu optimieren. Und klar ist, dass ich dadurch in eine differenzierte Schadensbetrachtung nach Gruppen und welchem Merkmal noch immer gehe. Und das sehen wir ja gerade im amerikanischen Markt, die treiben das an die Spitze, auch durch die Digitalisierung. Da werden Algorithmen entwickelt, wo dann wirklich ganz klar differenziert, oft dann eben genau nur für die Geringrisikogruppen Versicherungen angeboten werden. Was aber, so wie du gesagt hast, ja massiv dem ganzen Versicherungsgedanken widerspricht und letztlich auch eigentlich eine Art Diskriminierung darstellt. Auch wenn jetzt nicht mehr nur Frauen, sondern es ist halt nach anderen Kriterien. Aber letztlich ist es eine Diskriminierung, weil ich damit gewissen Bevölkerungsgruppen, wenn sie gewisse Merkmale erfüllen oder eben nicht erfüllen, und das dann andere Tarife, die zum Teil wirklich drastisch höher sind, verrechnen muss. Wo ist denn da, jetzt ganz grundsätzlich, jetzt nicht nur auf euer Geschäft bezogen, wo siehst du da die Grenze? Also wie ist das aus Sicht eines erfahrenen Versicherers sozusagen zu beurteilen? Wo beginnt die Diskriminierung? Wo ist die betriebswirtschaftliche Seite noch zu rechtfertigen?
Ich glaube, man darf die Entscheidung dieser, egal ob es jetzt eine positive oder negative Diskriminierung ist, nicht einer Maschine oder einem Algorithmus überlassen. Ja? Wenn Menschen selbst in einer Berechnung der Meinung sind, ja, dass es Gruppen gibt, die sich zu Lasten von anderen nur mehr versichern lassen, ja, dann ist das eine Grenze. Aber da ist immer noch der menschliche Faktor am Ende. Kann ich mich hinstellen, kann das erklären, ja, oder ist es eine rein maschinelle Berechnung, die mir sagt, weil du heute erst 24 Jahre und 11 Monate bist, ja, bist du nicht dabei und nächstes Monat bist du dabei, ja, ich glaube, und wir haben in unseren Modellen normalerweise so viel Spielraum, dass wir sagen, den menschlichen Gedanken mit berücksichtigen. Also wenn die Endentscheidung immer noch beim Menschen liegt, dann glaube ich, haben wir eine Chance, dass wenn das richtige Wertesystem dahinter steht, dass es in die richtige Richtung geht. Während wir wissen, Algorithmen bleiben am Ende doch eine digitale Welt.
Ja, und vor allem eine völlig herz- und empathielose Welt.
Genau.
Das ist eine rein mathematische Optimierung. Ja,
genau. Und was ganz schlimm ist, ist aus meiner Sicht, wenn man nicht mal offenlegt, ja, dass man zum adäquaten Preis, ja, mit Algorithmen kommt und nicht mit einem, wir sagen, eingestellten Tarif, ja, wo der Versicherer selbst das unternehmerische Risiko trägt, dass er eine Zeit lang auch das falsche Produkt verkauft. Ja. Ich meine, das ist normales unternehmerisches Handeln und damit können wir auch umgehen. Und diese Modelle gibt es natürlich, es gibt Optimierungen auf, und das ist vor allem im Internet, ja, bei Direktpreisvergleichen, ja, wo die Modelle nur mehr oder die Algorithmen nur mehr darauf reagieren, der zweitteuerste oder zweitbilligste zu sein, je nachdem, wie das sozusagen gelesen und interpretiert wird, unabhängig davon, was der richtige Preis wäre. Und das halte ich für ein unmoralisches Vorgehen. Also das würde ich nicht unterstützen.
Okay. Dann hast du den dritten Bereich ja noch angesprochen, den Schadensbereich.
Ja. Im Schadenbereich ist in der Versicherungswirtschaft, weil sehr oft spitzenabhängig, ich komme gleich dazu, durchaus ein Bereich, wo AI und Automatisierung sehr lang schon Einzug hält. Ja. Automatisierte Schadenbearbeitung von Kleinschäden und sowas ist durchaus gang und gäbe. Wir sehen hier natürlich, dass eine gewisse Basislast auch auf unsere Mitarbeiter durch computerunterstützte Verarbeitung, egal welcher Form, Robotics und sonst was, Sinn macht. Ja. Was hier ganz klar auch wichtig ist, ist, dass die Endentscheidung und die Revisionsentscheidung beim Menschen liegt. Wir sehen uns hier auf der anderen Seite auch einem Druck ausgesetzt, den wir derzeit sehr bedenklich verfolgen, nämlich dem Betrugsrisiko, dem wir da ausgesetzt sind. Was meine ich damit? Wenn heute es möglich ist, innerhalb von 5 Minuten mit standardisierten, im Internet erhältlichen Tools es möglich ist, Fotos zu erzeugen, die eine Welt darstellen lassen, wie es sie nie gegeben hat, sprich das Fahrradgeschäft, das überschwemmt war und nur nie Wasser gesehen hat, ja. Da müssen wir unsere Mitarbeiter schützen, die solche Schäden bearbeiten. Wir müssen unsere Mitarbeiter dadurch schützen, dass wir in einer ähnlichen Art und Weise Fotos scannen, ja, die nur mehr digital gehen, weil ein normaler Mitarbeiter, wenn der ein Foto sieht, egal ob das physisch ist oder am Screen, kann den Unterschied zwischen einem gefakten Foto oder einem gefakten Story nicht mehr selbst ausmachen. Das heißt, hier kommt Digitalisierung als Unterstützung für unsere Mitarbeiter sehr, sehr stark in den Einsatz, eigentlich zur Fraud Prevention. Und auch Fraud Prevention hat ja nichts anderes im Sinn als tatsächlichen Fraud aus dem Unternehmen fernzuhalten, sodass die Versicherungskosten für die Versicherungsgemeinschaft möglichst adäquat sind. Das ist also eine aktuelle Entwicklung, die uns sehr stark beschäftigt mit Artificial Intelligence im Bereich von Fraud und auf unserer Seite dann Fraud Prevention.
Darf ich da fragen, weil das ist natürlich ein Thema, das sehr viel auch beschäftigt. Ja? Ja. Weil ich glaube, das gilt für viele Branchen und auch natürlich sowieso im persönlichen Umfeld. es immer schwieriger wird, die Realität erkennen zu können und abzugrenzen und sagen, was ist jetzt wirklich Fake und was ist Realität, wird immer schwieriger. Habt ihr da auch schon Tools und Lösungen im Einsatz?
Wir haben Tools und Lösungen testweise im Einsatz. Okay. Ja, es ist so, dass ich immer sage, ich glaube nicht, also wenn wir keine Fotos entdecken, die gefaked sind, dann funktioniert unsere Verteidigungslinie nicht, weil ich daran nicht mehr glaube, dass doch, und jetzt meine ich nicht organisiertes Verbrechen, aber doch Betrüger sind mittlerweile sehr, sehr gut organisiert. Je mehr das automatisiert durchläuft, desto mehr haben sie davon, wenn sie strukturiert ja, die richtigen Fälle rausbekommen, die bei uns ungeprüft durchlaufen, wenn Mitarbeiter unter zu großem Zeitdruck sind, dann sind sie natürlich verleitet, den Schaden eher schnell zu zahlen, ja, als dass sie sich noch dreimal damit beschäftigen. Deshalb muss die Fraud Prevention extrem automatisiert sein. Wir haben hier Tools im Einsatz, die meisten davon sind in Pilotbetrieben und sind bei uns in, wir haben verschiedene Tools in verschiedenen Unternehmen, um hier auch nicht einem systemischen Risiko ausgesetzt zu sein und zu sagen, also wir können gewissen Art von Fraud sehr gut herausfiltern und auf dem zweiten Auge sind wir blind. Ja. Ja. Das heißt, hier ist auch ein sehr starker Best-Practice-Austausch innerhalb der Gruppe, wo wir sagen, da gibt es gewisse Fälle, die erkennen wir, aha, warum erkennen wir die in anderen Unternehmen nicht? Ja? Ist das, weil das halt, gibt es einen Grund oder gibt es keinen Grund und wenn nicht, dann machen wir das quasi kreuzweise in Unternehmen.
Aber das heißt, das geht sie schon systematisch an,
dieses das gehen wir, genau. Okay. Also es ist nicht über die Gesamtgruppe, es sind einige Pilotunternehmen, wo wir sagen, dass die Automatisierung auch so weit ist, dass die Tools greifen, ja, aber die haben wir verteilt auf mehrere Piloten in der Gruppe.
Ja. Okay. Vielleicht Frage, ein Thema, das immer wieder auch kommt, ist die Frage des Zugangs. Ja? Also ich glaube, viele von uns, die, wahrscheinlich auch unsere Hörer, schätzen es sehr, wenn man eine Versicherungs-App am Handy hat, wo man nur den Schaden abfotografiert, kurz was dazu schreibt, ein paar Dinge anklickt und das ist erledigt, das ist toll. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die das nicht können, nicht wollen, wie auch immer. Lasst ihr da in eurem möglich oder in euren Zugängen das auch frei bei einer Schadensabwicklung etc., dass man auch viele verschiedene Zugangsmöglichkeiten hat, auch für Menschen, die eben nicht so digital affin sind, aus welchen Gründen auch immer.
Absolut, ist absolut auch bei unserer Kundenstruktur notwendig. Wir haben, wenn wir uns anschauen, in Zentraleuropa ja eine gewisse Alterungspyramide. Wir haben auf der anderen Seite, wenn wir uns unseren türkischen Markt anschauen, im Durchschnitt ein Durchschnittsalter von 10 Jahren jünger. Ja, also wir haben hier wirklich sehr breite Kundenstruktur. Wir haben beispielsweise in Tschechien ganz bewusst aufgesetzt ein Projekt, das sich um ältere Kunden und deren Zugang zu Versicherungsleistungen besonders bemüht, weil wir dort sehen, dass es gerade in der alten Unterstützung wenig staatliche Leistungen gibt. Ja, das heißt, hier ist das Betätigungsfeld sehr breit und damit sind wir eigentlich auch im direkten Feedback mit unseren Kunden, die uns dann sagen, das ist alles total super, wenn ich über Apps, wie du sagst, ja, meinen Schaden melden kann und sowas, ja, aber wenn die App nicht funktioniert, ich mein Handy schon wieder nicht finde, letzten Endes die Tools nicht native sind, ja, und ich glaube, wir kennen das alle sowohl im privaten Bereich als auch im Arbeitsumfeld, dann bringt mir das alles nichts. Und ich muss auch sagen, ich glaube nach wie vor, die Versicherungsfälle, die man digital abwickeln kann, das geht ja noch, also Foto machen, einreichen und sowas. Sehr oft ist der Kunde ja dann im wirklich intensiven Schadenfall emotional ja so abgedriftet, ja, dass ihm dem fällt nicht ein, dass er jetzt die kooperative App, die Donau-App öffnet und den Schaden meldet. Ja, das passiert wahrscheinlich in zweiten, dritten emotionalen Stufe, wenn man sich erholt hat, dann sage ich, okay, gut. In der ersten Stufe passiert es bei uns eigentlich immer noch meistens, dass angerufen wird. Und zwar entweder der Versicherungsvermittler oder eine zentrale Schadennummer. So, ich bin doch versichert bei, ja, und dann rufe ich dort an und das wird meistens über die Homepage irgendwo gesucht. Und dann wird ein vorbereiteter Mitarbeiter sowohl die technischen Fragen als auch die emotionalen Fragen besser klären können, als wie jede App, die dann im Falle des Falles wieder nicht funktioniert oder wieder irgendwie anders funktioniert, als der Kunde sich das vorstellt.
Du hast es jetzt angesprochen, die Versicherung und die Versicherungsleistung ist ja oft in sehr emotionalen Elementen eines Lebens oder Zeitpunkten eines Lebens. Seid ihr da dann gefordert oder habt ihr den Kundenkontakt? Jetzt nicht beim Abschluss, das ist vielleicht nicht so emotional, aber die Leistung oder der Schaden, da ist das der Fall. Nutzt ihr da auch digitale Möglichkeiten? Ich sage jetzt ein Beispiel, um dem Kunden in solchen eben sehr emotional, oft manchmal auch schwierigen Situationen, wenn es um Krankheit oder allenfalls Tod geht, hier weiter auch zu unterstützen, jetzt über das klassische Versicherungsgeschäft hinaus? Oder gibt es da Pläne dafür?
Also aktuelle Entwicklungen hier sehe ich derzeit nicht, wiewohl uns doch das Thema beschäftigt, Prävention und es gibt Ansätze im Bereich von vor allem Kranken- und Unfallversicherungen im Rahmen der Prävention den Menschen Kontaktpersonen zu geben, die nicht Versicherungstechniker sind, sondern die Mediziner sind, die psychologische Betreuung zur Verfügung stellen können, die dann jetzt, wenn es um medizinische Fragen gibt, Second Opinions zur Verfügung stellen. Aber digitale Services sehen wir da derzeit nicht vor. Wir haben im Bereich der gesunden Vorsorge, und das gab es ja dann auch einen rechten Boost in der Corona-Phase, einfach sozusagen Digital Doctors oder sowas. Wenn man so etwas meint, das machen wir und das haben wir vor allem auch am Beginn Ukraine-Krieg begonnen zur Verfügung zu stellen. Das Tolle an digitalen Leistungen ist es ja, dass sie keine Nationalgrenzen kennen. Und damit war es möglich, ukrainisch sprechende Ärzte, egal wo auf der Welt, ja, für Ukrainer digital zur Verfügung zu stellen. Und zwar einen persönlichen Kontakt, keinen Chatbot oder was auch immer, ja, sondern persönlichen Kontakt, egal wo auf der Welt und egal um welche Uhrzeit. Sowas machen wir schon, ja, das war ein Krisenfall, aber wie man lernt aus Corona oder eben auch aus dieser tragischen Entwicklung in der Ukraine, da entstehen schon Leistungen, die dann auch nachgefragt werden und zwar dauerhaft. Ja.
Okay. Du hast mehrfach jetzt schon erwähnt, das Thema KI, das kommt natürlich, spielt überall inzwischen mehr und mehr eine Rolle. Und Versicherungen haben ja auch sehr früh auf KI-Lösungen gesetzt, sei es in Chatbots oder wie auch immer. Habt ihr da für euch schon Regeln definiert? Habt ihr Einsatzbereiche definiert? Habt ihr auch Grenzen definiert bei diesem Thema?
Also wir haben nicht als Gruppe, haben wir das nicht. Was wir derzeit machen ist, wir sammeln die Erfahrungen, die die einzelnen Einsatzbereiche innerhalb der Gruppe haben. Und wir wollen hier schon eine Art Ethik-Handbuch bei uns entwickeln. Ja. Haben das aber deshalb bis jetzt gruppenweit noch vermieden, weil natürlich die soziale oder die gesellschaftliche Wahrnehmung in der einen oder anderen Kultur durchaus anders ist. Und wir sind da ja von Nordeuropa, also von den skandinavischen Ländern bis nach Südeuropa, von Georgien bis nach Deutschland unterwegs. Wir suchen hier sozusagen unsere gemeinsame Linie, die wir auch finden können, ja, haben wir aber derzeit noch nicht festgelegt.
Okay. Gut, dann wäre meine eine Frage, gibt es jetzt ein konkretes Beispiel aus eurem Haus zu diesen Themen, das wir jetzt über das Gesagte hinaus noch vertiefen wollen oder das du gern vertiefen möchtest?
Nein, ich glaube, was ganz wichtig ist, was gruppenweit für uns entscheidend ist, das wird nicht immer im Zusammenhang gebracht, aber ich glaube, wir haben eine sehr große Verantwortung und wir haben es in einem Vorgespräch schon mal angedeutet. Ich glaube, dass hier Mittelzentraleuropa eine große Verantwortung hat. Wir kennen ja im wirtschaftlichen Bereich die ökosoziale Marktwirtschaft, eine Entwicklung, die es eigentlich in der Form nur in Europa gegeben hat und gibt. Ja, wir sind zumindest davon überzeugt, dass es eigentlich ein Verkaufsschlager sein müsste weltweit. Ja. Ich glaube auch, dass, und das, auf das mag ich dann kommen, dass das Thema Data und Security, und das ist für uns ein Leuchtturmprojekt, das man nicht automatisch darunter verbinden würde. Wir tun es aber, weil für uns das Thema Protecting What Matters, das ist unser Slogan, hier sehr stark reinwirkt. Und weil ich glaube, dass das Bewusstsein, und zwar im Konkreten Protecting What Matters Data, ja, persönliche Daten zu schützen, wir eine Spur weit für unsere Kundinnen und Kunden übernehmen müssen. Einerseits sind wir in Ländern unterwegs, wo wahrscheinlich nicht genug Wirtschaftskraft da ist, um entsprechende Security-Leistungen zu erbringen. Da ist ja auch die EU richtigerweise mit DORA und sowas sehr, sehr intensiv unterwegs, die Unternehmen zu verpflichten. Ich halte es aber auch für eine natürliche Verpflichtung, die wir gegenüber unseren Kunden haben. Wir sehen ja, dass, also es gibt ja scherzhaft, obwohl immer wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit darunter liegt, die Einteilung unter IT-Lern oft, die Amerikaner haben die Software, in China hat man die Hardware und in Europa haben wir die Regulatorik. Das wird nicht immer quasi als positives Zitat gemeint. Ich glaube aber wirklich, und wenn wir uns vertiefen wollen, Data und Security-Leistung ist etwas, was wir in der VIG unter dem Titel ganz groß schreiben. Das ist eines der wenigen Leuchtturmprojekte, die wir gruppenweit machen. Wir wollen, dass von Georgien bis Deutschland, vom Baltikum bis an die Adria, ja, ein gewisser Mindeststandard erfüllt ist. Hier gibt es auch kein Opt-out. Wir sind als VIG-Gruppe normalerweise sehr von lokalem Unternehmertum geprägt. Hier machen wir eine klare Ausnahme. Hier gibt es einen Mindeststandard, der wird provided gruppenweit von, wir haben drei Security Center, das hat risikotechnische Gründe, wir haben eins in Österreich, eins in Tschechien und eins in Polen, das die Gesamtgruppe serviciert, um sicherzustellen, dass diese Mindeststandards überall eingehalten werden. Warum? Unsere Wahrnehmung ist, dass, und das reflektiert zurück auf mein Zitat über US, China und Europe. Wir glauben, dass in Europa das Bewusstsein unserer Kundinnen und Kunden über die Werthaltigkeit der Daten, die sie einem Versicherer geben, noch nicht ganz ausgeprägt ist. Das ist in Teilbereichen wahrscheinlich so und wir haben das ja, und das ist unsere 200-jährige Geschichte, wir haben das ja über Jahrhunderte gemacht. Wir sind ja sehr vertrauensvoll mit den Daten unserer Kunden, die Gesundheitsdaten sind, die Unfalldaten sind, die Daten mit sozusagen, Kontakt mit Drittpersonen zu tun hat und so weiter, mit denen sehr vorsorglich umzugehen. Und das in die digitale Welt zu bringen, ist eines der Leuchtturmprojekte, die ich glaube, die man nicht unbedingt mit digitalem Humanismus verbindet, wir aber sehr wohl, weil am Ende, was bleibt von der Versicherung über? Ne? Es gibt den Kunden, es gibt Daten und es gibt Mitarbeiter. Wir versuchen uns um die drei zu kümmern und diese zu schützen.
Ich meine, Datenschutz und Sicherheit der Daten etc. sind absolut Werte, auch die im digitalen Humanismus immer wieder vorkommen und ganz zentral sind natürlich, weil es ja um Persönlichkeit und Persönlichkeitsrechte damit auch geht natürlich. Ja. Jetzt wäre für mich noch die Frage, dieses Thema Protecting What Matters, was versteht ihr da alles darunter? Was sind diese Mindeststandards? Ist das jetzt nur unter Anführungszeichen ein Sicherheitsthema, dass niemand Fremder auf die Daten zugreifen kann oder umfasst das auch die Datennutzung, also die Nutzung der Daten, umfasst das auch, welche Daten denn überhaupt gesammelt und abgefragt werden? Also wie umfassend ist das aufgesetzt?
Wir sind wahrscheinlich fast entsprechend, wie du das in der Reihenfolge, wie du es genannt hast. Wir sind sicher am weitesten beim Thema technische Datensicherheit. Als nächstes würde ich sagen, ist es das Thema Awareness, wie wichtig Daten für unsere Kunden sind und nicht nur, wie wichtig sie für unser Geschäftsmodell sind. Und das Dritte ist, welche Angebote wir machen dürfen mit den Daten, die wir von Kunden haben. Dann würde ich sagen, das haben wir eher an der Oberfläche. Ja? Warum auch? Weil es derzeit noch nicht so viele datengetriebene Geschäftsmodelle für Versicherer gibt. Ja? Es ist ja so, dass Versicherungen sehr viel mehr statische Daten haben als Transaktionsdaten und deshalb derzeit die Attraktivität für Versicherer nicht so groß ist wie zum Beispiel Banken oder so. Ja. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, wäre das die logische Ableitung. Mhm. Ja. Okay. Und wir sind auch, was natürlich die Kombination von Zusammenarbeit, Ökosystem, Geschäftspartner sind, da sind wir extrem vorsichtig.
Ich meine, du hast vorher so schön dieses Verkaufsschlager. Es müsste ja eigentlich ein Verkaufsschlager sein. Es müsste eigentlich das, was ihr mit den Daten, dieses Selbstverständnis, und das dürfte ja sehr stark bei euch verankert sein. Und du sagst, das ist eins der wenigen, ja, das einzige Thema, das gruppenweit und no opt-out und so weiter. Schafft ihr das auch? Kriegt ihr da vom Markt auch Feedback, dass das wirklich auch zu einem Wettbewerbsvorteil ist? Jetzt vielleicht nicht nur in Österreich, sondern gerade auch eben in Ländern, die vielleicht in einem anderen Kulturkreis, in einem anderen Denke sind, die nicht aus dem humanistischen Ideal sozusagen oder Wertewelt kommen.
Ganz kurze Antwort, nein. Ja. Etwas längere Antwort. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage, wie bewusst sind sich Menschen ihrer Risiken ihrer Lebenssituation, wie bewusst sind sie sich dessen, wie sie diese absichern können. Ja? Und wenn bei Absicherung Versicherung eine Rolle spielt, welche Rolle kann Versicherung spielen? Ja? Wir haben hierzu mehrere Studien gemacht, eine wurde erst kürzlich veröffentlicht und ich behaupte, dass aufgrund dessen, dass sich die Leute in der Region der Versicherungsrisiken und, oder der Risiken in ihrem Leben und der Möglichkeit, diese zu versichern, nicht so bewusst sind, ja, sind sie sich auch nicht so bewusst, wie ihre Daten für diesen Bereich missbräuchlich verwendet werden können. Anders gesagt, es gutiert aktuell noch keiner. Ich glaube aber, dass das unsere Verantwortung ist, einerseits in die Region zu bringen, dieses Verständnis und damit auch das Verständnis, wie wichtig es ist, dass man bei einem seriösen Versicherer, der nicht nur finanzstabil ist, sondern sich auch um Datensicherheit und so kümmert, zu versichern und nicht bei irgendjemandem, der halt automatisch, weil er die billigste Prämie bietet, ja, die meisten Leute fragen sich ja, wenn sie ein Gut angeboten bekommen, ja, das nur die Hälfte kostet, dasselbe Gut beim Nachbarn, ob das nicht eine Fälschung ist. Ja. Bei Versicherung passiert das sehr selten, sagen wir es einmal so. Ja. Sehr oft geht es im Hintergrund um finanzielle Stabilität, aber natürlich ist damit auch verbunden die Frage, wie viel wird dort in Compliance investiert, in IT-Security, in die Fragen, die wir uns jetzt beginnen zu stellen. Und auch wir müssen sagen, also, es ist jetzt, wir lernen einfach mit dem Doing mit. Ja? Aber ich glaube, aus unserem Selbstverständnis heraus nehmen wir das Thema digitalen Humanismus implizit sehr stark mit. Ja? Aber derzeit wird das nicht wirklich gutiert. Wir werden sicher Zeit, Geld und Energie darauf verwenden müssen, das auch zu erklären.
Ich habe deswegen auch nachgefragt, weil es aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage für den Erfolg des europäischen Weges ist. Ja, und du hast das vorher so sehr pointiert mit diesen Regulierung, Europa steht für Regulierung. Ja, aber das hat ja auch, das wirkt ja auch positiv, Regulierung, wenn sie jetzt nicht überbordend ist natürlich, aber grundsätzlich, weil ich mich dann verlassen kann, weil ich mich eben, wir können uns heute in der physischen Welt frei bewegen, wir können uns sicher bewegen, wir können uns darauf verlassen, dass wir nicht, wenn wir um die Ecke biegen, jedes Mal überfallen werden, wir können uns darauf verlassen, wenn wir es kaufen, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist. Und das ist derzeit, dieses Vertrauensverhältnis ist derzeit durchaus in der digitalen Welt bei vielen Menschen gestört.
Ja.
Ja. Und da jetzt zu sagen, gelingt es uns, und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, gelingt es uns daraus, nicht einen Wettbewerbsnachteil, sondern einen Wettbewerbsvorteil zu machen, dass wir eben auf diese Dinge achten, dass wir Daten respektieren. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund für die Frage, weil ich glaube auch daran, dass das gelingen kann und gelingen wird. Ich glaube, das Bewusstsein wächst jetzt erst, weil siehe Google, ja, jeder Mensch hat Google verwendet, wir ja auch, alle miteinander, und wie viel denken wir darüber nach, warum ist das eigentlich gratis?
Ja, stimmt.
Ja, also das ist ja, und ich glaube, da dieses Bewusstsein beginnt aber jetzt zu dämmern, einfach weil es Missbrauchsfälle gibt, jetzt nicht durch Google, aber durch andere Firmen, Missbrauchsfälle dann gibt mit Daten, und dann stärkt es das Bewusstsein.
Ja, aber still we are not there. Also das kann ich sagen. Und gleichzeitig, wenn wir über Verantwortung sprechen, dann glaube ich, haben wir diese Verantwortung als der größte Versicherer in Zentral- und Osteuropa hier Vorreiter zu sein, ja, und auch für unsere Gesellschaften sicherzustellen, dass sie das tun können und deshalb eben auch kein Opt-out, ja, sondern wenn man IRAO-Produkte in Georgien kauft, dann kauft man mit im Bauch finanzielle Stabilität, dass wenn dort Kapital gebraucht wird, dann ist es von der VIG, steht es von der VIG zur Verfügung, genauso wie Data Security und Protection.
Ja, ja, okay, verstanden. Klare Strategie, sehr beeindruckend. Vielleicht jetzt ein Blick in Richtung Zukunft. Wie siehst du denn diese Themen in ihrer Bedeutung für die VIG? Ich glaube, anhand dem Datenthema erkennt man eh schon, wo die Reise hingeht, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen kurz mal ausführen. Also, wird jetzt nach dem Interview das Thema digitaler Urbanismus bei euch auch auftauchen? Nein, das ist eher gesagt, dass das nicht der Fall ist, aber die Ausprägungen davon. Kannst du ein bisschen sagen, was ist da eure Strategie für die Zukunft? Wird das an Bedeutung gewinnen, das Thema, oder wird das wieder irgendwo verschwinden? Und
ja, wir setzen im Bereich gerade Data eine neue Gruppe auf, die sich auch mit der Frage beschäftigt, wie man in entsprechend respektvoller Art Daten natürlich auch gruppenweit verwenden kann. Und da werden wir um diese Frage nicht herumkommen. Also ich persönlich bin ja der Meinung, wir haben aus technischen Gründen, und da glaube ich, das kann man, also da sind wir nicht alleine, ja, da haben wir die Exklusivität nicht gebucht. Bei uns gibt es ja sehr viele Nationalgrenzen, deshalb, weil unsere lokalen Organisationen eigene IT-Systeme mit eigener Data Structure und so weiter und so fort. Also wenn man in der IT ist, kennt man sich da aus, wie unterschiedlich man denn Einsen und Nullen abbilden kann und wofür man das alles verwenden kann. Wir haben de facto, was unsere Data Usability angeht, zumindest Nationalgrenzen, sehr oft sogar Unternehmensgrenzen. Warum sage ich das so? Wir sind ja in 30 Ländern mit 50 Gesellschaften tätig. Das heißt, wir sind in mehreren Ländern auch mit mehreren Gesellschaften tätig. So. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn man sich Konsumentenverhalten anschaut, dann limitieren wir derzeit, dann gehen wir in unseren Betrachtungen sehr oft implizit davon aus, dass sich ein Kunde von einer Versicherung anders verhält als einer von einer anderen. Das ist ja nicht automatisch gegeben, nur weil wir eine Datenstruktur aufgebaut haben, die sagen, es sei so. Ja. Das heißt, das beschäftigt uns, ja, weil wir natürlich unsere Daten, und das habe ich vorher gesagt, die Datenanalyse insofern nutzen wollen, als dass es für die Gesamtversichertengemeinschaft günstiger wird. Ja. Das können wir nur, wenn wir einerseits die technischen Imponderabilien halbwegs in den Griff bekommen, aber auch die Frage, wie weit gehen wir hier und wo sind auch unsere Grenzen? Beziehungsweise wie anonymisiert dürfen die Daten zur Verfügung gestellt werden? Wo ist die Verantwortung im einzelnen Unternehmen, auch wenn es innerhalb der Gruppe ist? Ja? Also persönliche Daten wären ja deshalb nicht weniger persönlich, nur weil ich sage, ich teile es mit meinen Freunden in meiner Gruppe. Ja? Nichtsdestotrotz sollte die Schwelle von anonymisierte Daten innerhalb der Gruppe zu teilen doch geringer sein als wie mit einem x-beliebigen Dritten. Das wird uns die nächsten 2-3 Jahre beschäftigen, welches Label das bekommt, ob das digitaler Humanismus bekommt oder Ethik oder was auch immer. Das werden wir schauen, was in unserem Sprachgebrauch im Durchschnitt den meisten Anklang findet, ja, also so wie man Collaboration in den einen oder anderen Sprachgebrauchen ja auch nicht unbedingt als positiv verwenden sollte, werden wir schauen, was wir da als Wording verwenden.
Zum Abschluss hast du jetzt die einmalige Chance, Wünsche an die österreichische und europäische Regierung und den Gesetzgeber zu richten. Was würde euch denn helfen, diese Dinge voranzutreiben? Was wäre denn da an Rahmenbedingungen erforderlich? Oder was ist auch jetzt gerade hinderlich? Was sollte man da ändern, damit wir bei diesen Themen wirklich noch mehr Impact in Europa bekommen?
Also du hast es vorher angedeutet, ja, Regulatorik. Ich glaube, dass die Grundideen sehr vieler Regulatorien in Europa in die richtige Richtung gehen. Dass sie aber in der Umsetzung letzten Endes münden in einer Entmündigung des Kunden und in einer Überbürokratisierung für die Unternehmen. Und das bringt wirtschaftlich einen so großen Standortnachteil, dass etwas, was Kassenschlager, ja, etwas, was eigentlich wirklich für die gesamte Gesellschaft ein Positivum ist, letzten Endes ein wirtschaftlicher und damit ein empfundener Nachteil ist. Und wenn man die Art und Weise, wie man Dinge, die grundsätzlich vernünftig sind, umsetzt, pragmatisch umsetzen könnte und nicht Goldplating und nicht eh schon überbordende Regulierung dann auch noch durch Individualisierung von Einzelländern noch komplexer macht, ja, das wäre der große Weihnachtswunsch sozusagen.
Gut, dann vielen Dank. Gibt es noch was, was du vielleicht noch sagen möchtest? Was wir
danke, nicht? Danke. Ich glaube, dass und MSG hat das ja sich auf die Fahne geheftet. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass wenn wir es aus Europa heraus nicht treiben, wir sehr schnell wirklich in einen Wettbewerbsnachteil kommen werden. Ja. Weil zum Teil ist Usability natürlich eingeschränkt, wenn man Daten und Datensicherheit, aber generell die Menschlichkeit und das menschliche Verhalten in den Vordergrund rückt, ist es das eine oder andere Mal komplizierter, als wenn man einfach bei Google was eingibt und es aus Wikipedia zitiert.
Also für mich ist ein bisschen so meine Sicht auf die Themen aus der Beschäftigung heraus, wir kommen jetzt so von der Wild-West-Phase der Digitalisierung jetzt in eine Konsolidierungsphase. Mhm. Nicht technisch geht es weiter, also, aber rein jetzt so von der Wahrnehmung, vom Verständnis für diese ganzen Dinge. Und ich glaube, dass man da einfach in dieser Wild-West-Phase hat halt der gewonnen, der am schnellsten geschossen hat oder am schnellsten losgeritten ist. Und ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir in der nächsten Phase wieder gute Chancen haben in Europa, wenn es darum geht, die Dinge zu konsolidieren und in geordnete Bahnen zu leiten. Ja, das ist die Hoffnung, aber das muss mit Augenmaß
erfolgen. Ja, und ich glaube, wir haben ja auch eine gewisse sozusagen historische Verpflichtung. Ne? Also auch Aufklärung ist aus Europa heraus in die weite Welt gegangen. Ja? Genau. Und sehe hier eine ähnliche Entwicklung.
Ja. Und auch die ganze Industrialisierung, ja, war am Anfang ungebremst mit vielen Auswüchsen, auch negativen Auswüchsen, die man halt dann gesagt hat, okay, und da sind gewisse Grenzen. Ja, und da sind gewisse Bahnen, die sind erlaubt und gewisse, die wollen wir eben nicht haben. Ja.
Und auch da geht Europa, glaube ich, in Teilbereichen jetzt immer noch zum Thema Konsequenzen oder Auswirkungen der Industrialisierung jetzt voran, ja, mit dem ganzen Klimawandel-Thema. Ja. Ja. Und den Menschen in den Vordergrund rücken ist sicher eine gute Frage.
Dann machen wir noch zum Abschluss den Wordrap, bitte. Digitaler Humanismus bedeutet für mich ganz persönlich
die Verbindung von Menschlichkeit und digitaler Welt.
Mein schönstes Beispiel für die Umsetzung ethischer Prinzipien in der digitalen Welt ist
die Datenschutzgrundverordnung.
Wenn ich einen Wunsch hätte, damit die Digitalisierung heute oder in Zukunft menschenzentriert wird bzw. bleibt, welcher wäre das?
Die Umsetzung von Regulatorien wie der Datenschutzgrundverordnung in einer pragmatischen Form.
Welches ist der eine wichtigste Regulierungsbedarf durch die österreichische oder europäische Politik?
Pragmatische Umsetzung der Regulative.
Was ist die eine Sache, die unserer Organisation am meisten helfen würde, die Ideen des digitalen Humanismus besser umsetzen zu können?
Wenn mehr darüber gesprochen wird, sowohl in der Industrie als auch allgemein in der Gesellschaft.
Was ist der Tipp für Unternehmen, die gerade beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Respektvoll und nicht vorwurfsvoll mit dem Thema beginnen.
Mein wichtigster Beitrag als Vorstand der VRG zur Umsetzung der ethischen Prinzipien im Unternehmen ist?
Versuchen, als gutes Beispiel voranzugehen.
Super, herzlichen Dank.
Danke. Ich danke schön.
Vielen Dank fürs Zuhören, Interessierte und Unterstützende des digitalen Humanismus. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, damit Sie keine Folge mehr verpassen, und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie mehr über die Umsetzung der Prinzipien des digitalen Humanismus in der Praxis erfahren wollen, lesen Sie gerne auch das von uns herausgegebene Buch Die Praxis des digitalen Humanismus, erschienen im Springer Verlag. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf Sie!